Dieser Podcast enthält die Langfassungen der Themen.
Radio 1 Medienmagazin mit Jörg Wagner.
Das ist die letzte Ausgabe von Gottschalk Live. Und damit bin ich einer der wenigen Fernsehmoderatoren, die es geschafft haben, sich zweimal in einem halben Jahr von seinem Publikum zu verabschieden. Ich sage Dankeschön. Der Vorabend ohne mich wird sehr öde. Denkt an meine Worte. Bis bald. Ciao, ciao.
Der Vorabend ohne mich wird sehr öde. Denkt an meine Worte. Thomas Gottschalk am Mittwoch in seiner letzten Folge Gottschalk Live. Offenbar sahen es die meisten Zuschauer der 4 Millionen, die bei der ersten Folge zusahen, genau andersrum. Der Vorabend mit Thomas Gottschalk war offenbar sehr öde, obwohl man seit Anfang Mai noch schnell das Konzept total in Thomas macht Menschen glücklich geändert hat, mit der Möglichkeit, daraus vielleicht eine neue Sendung zu entwickeln. Die Gottschalk Live produzierende Geschäftsführerin der Grundy Light Entertainment, Ute Biernat.
Das hat natürlich auch mit Motivation aller Beteiligten zu tun. Ja, jetzt einfach so das sang- und klanglos so zu Ende zu bringen, wollte niemand. Thomas nicht und die Redaktion auch nicht. Und dann haben wir uns hingesetzt und gesagt, wie rum wird jetzt auf die kurze Strecke, auf die 5-6 Wochen noch ein Schuh draus? Ja? Unter welches Thema können wir das jetzt packen, dass alle sagen, okay, das ist jetzt so der Schlussakkord. Uns fehlt ein bisschen Herz. Thomas hat das Herz mitgebracht. Es war auch seine Idee und die von Markus Peichel, das so jetzt umzusetzen. Und ja, klar, kann man sich vorstellen, daraus mehr zu machen.
Lass dich überraschen, vielleicht wieder aufzuleben mit
es ist ja nichts oder, anderes. Ja. Die Überraschungssendungen sind ja auch ein altes Genre, in Anführungsstrichen sozusagen. Es ist ja auch nicht neu. Aber die Überraschung als solche, ja, gerne und immer positiv.
Weil Fernsehen immer berechenbarer ist, formatierter?
Zu berechenbar.
Berechenbar heißt aber auch verlässlich. Worauf können Sie sich heute im Radio 1 Medienmagazin vom 9. Juni 2012 verlassen? Sie hören im ersten Teil Interviews mit zwei Journalistinnen. Eine ist gerade an die Spitze der Berliner Zeitung berufen worden. Die andere arbeitet in der Ukraine. Dann schalte ich in die USA. Da bereitet man sich auf den Sendestart von Dallas vor. Auf die erste Fortsetzung nach 20 Jahren Pause der erfolgreichen TV-Serie. Und wir hören, wie vor 25 Jahren Rockkonzerte an der Mauer verstärkt durch die Ausstrahlungen im Rias zu einem Politikum wurden. Und das alles
vom Mund zum Ohr auf dem Strahle der elektrischen Kraft.
Die Meldung kam in der Medienmagazin Freien letzten Woche via Mediendienst Kress. Sie wurde zuerst nicht kommentiert, dann aber doch bestätigt. Der bisherige gemeinsame Chefredakteur von Berliner Zeitung und Frankfurter Rundschau, Uwe Vorkötter, räumt seinen Platz auf Initiative des Verlags M. Dumont Schauberg und macht Platz für zwei Nachfolger. Spiegel Online recherchierte dafür persönliche Gründe des Verlegers Alfred Neven-Dumont, der sich sehr stark über ein Interview mit Dr. Matthias Döpfner, dem Springer Vorstandsvorsitzenden, aufgeregt haben soll, das Uwe Vorkötter nicht nur führte, sondern auch noch abdruckte. Der Springer-Konzern war sehr umtriebig gewesen, über den Konflikt mit Sohn Konstantin Neven-Dumont zu berichten und seitdem sei das Verhältnis zu Springer belastet. Wechsel also bei der Frankfurter Rundschau und der Berliner Zeitung. Ich besuche in Berlin die Neue, die seit 30 Jahren in Berlin lebt, 1990 von der Taz zur Berliner stieß. Brigitte Fehrle.
Anspruchsvoller Journalismus, spannende Kontroversen, erstklassige Reportagen und das alles im übersichtlichen Layout der Berliner Zeitung.
Brigitte Fehrle, ich als Beobachter der Berliner Zeitung, durch das Medienmagazin immer wieder periodisch natürlich genau hinsehend, war überrascht über den Wechsel an der Führungsspitze der Berliner Zeitung. Waren Sie selbst auch?
Ich war auch überrascht. Die ganze Redaktion war überrascht. Also das hat sich jetzt nicht lange angedeutet oder ist nicht durch lange vorherige Ereignisse, hat sich das nicht so entwickelt. Deswegen waren wir alle überrascht und es ist jetzt eine schnelle und rasche Entscheidung gewesen und das ist auch jetzt gut für die Redaktion, dass sie wieder nach vorne blicken kann.
Ist das nur eine persönliche Entscheidung des Verlegers Alfred Neven-Dumont gewesen? Man las, es gab persönliche Differenzen zum alten Chefredakteur Uwe Vorkötter oder ist das auch ein Signal, dass strukturelle Veränderungen in der Berliner Zeitung und überhaupt im Verlag im Zusammenhang mit der Frankfurter Rundschau geplant sind?
Also Uwe Vorkötter hat bei seinem Abschied hier letzte Woche gesagt, Chefredakteursverträge sind Verträge auf Zeit. Es gibt immer die Möglichkeit, dass man einen Chefredakteursvertrag auflöst. Er sieht das deswegen ohne Groll und ohne besondere Interpretation. Und mehr möchte ich dazu jetzt auch nicht sagen. Es ist auch eine publizistische Entscheidung, die mit Uwe Vorkötter meiner Ansicht nach ohne weiteres auch möglich gewesen wäre. Also ich sehe da jetzt mit mir gar keinen Kurswechsel. Aber die dahinterliegende publizistische Idee, die wir auch in den letzten Monaten hier diskutiert haben, ist, die Berliner Zeitung berlinischer zu machen.
Das wäre ja die Abkehr von dem Gedanken, Erich Böhme sagte mal, die Washington Post für Deutschland zu entwickeln mit der Berliner Zeitung, was man nie immer so ganz wirklich ernst genommen hat. Aber dieser überregionale Anspruch der Berliner Zeitung wurde lange Zeit ganz hochgehalten. Genauso auch bei der Frankfurter Rundschau. Man wollte mit einer nationalen Ausstrahlung agieren, neben Süddeutscher Zeitung, neben FAZ und neben der Welt.
Also mit diesem Wort von der Washington Post, was ja jetzt inzwischen, ich weiß nicht, über 20 Jahre her ist, hat Erich Böhme, ich habe ihn wirklich sehr geschätzt und sehr gemocht, aber damit hat er einen wirklichen, Schaden ist jetzt übertrieben, aber ein Missverständnis in die Situation gebracht, das überhaupt unausrottbar ist. Also die Berliner Zeitung war schon immer eine Zeitung, die zu 90% in Berlin gelesen wurde, von Berliner Lesern gelesen wurde. Berliner Leser leben nicht auf einem Dorf, sondern die leben in der Hauptstadt Deutschlands. Das heißt, sie sind ganz vielfältig interessiert. Berlin ist seit dem Mauerfall eine Stadt, in die sehr, sehr viele Besucher kommen aus der ganzen Welt. Die Kreativwirtschaft boomt, wo alle Berühmtheiten irgendwie mindestens einmal übernachtet haben. Deswegen, man kann in Berlin keine Zeitung machen, die nicht eine weltoffene, breit interessierte und sozusagen fast international denkende und interpretierende Zeitung ist. Das heißt aber doch nicht, dass wir mit den überregionalen Zeitungen konkurrieren, sondern wir konkurrieren auf unserem Berliner Markt auch mit den anderen Berliner Zeitungen. Und die Absicht, die es schon immer gab und die wir jetzt wahrscheinlich noch mal verstärken, ist, wir wollen in Berlin die Nummer eins sein. Wenn jemand nach Berlin kommt und sich fragt, welche Zeitung lese ich, dann möchte ich, dass die Berliner Zeitung diejenige ist, von der dieser Mensch das Gefühl hat, die hat die Stadt am besten verstanden, die stellt die richtigen Fragen und die gibt Antworten auf die Probleme oder die Fragen, die jemand hat, wenn er nach Berlin kommt. Und von dieser Zeitung wird er am besten unterhalten.
Mehr berlinischer sein, heißt das, dass Sie noch tiefer in die einzelnen Bezirke wollen? Also was in einzelnen Straßen, was in den Kiezen passiert? Oder heißt das, berlinisch auch in Verbindung mit der Regierungshauptstadt berlinischer zu sein?
Ich glaube nicht, dass man das voneinander trennen kann. Also die Berliner fahren möglicherweise jeden Tag am Reichstag vorbei und fragen sich natürlich, wie geht's da drin den Abgeordneten oder den Ministern in ihren Ministerien. Sie leben aber in einem Kiez und das, was da passiert, bewegt sie auch. Es wäre jetzt eine Illusion, sich vorzustellen, dass die Berliner Zeitung flächendeckend sowas wie Stadtteilberichterstattung machen kann. Aber ich glaube schon, dass wir stärker, als wir das vielleicht in der Vergangenheit gemacht haben, aus den einzelnen Stadtteilen relevante Geschichten erzählen sollten. Also wir werden nicht diejenigen sein, die sagen, vor deiner Haustür wird der Zebrastreifen erneuert, aber wir werden wahrscheinlich diejenigen sein, die sagen, um die Ecke wohnt ein ganz interessanter Mensch, der zum Beispiel ganz tolle ehrenamtliche Arbeit macht und das erzählen wir jetzt mal ganz groß, weil es relevant ist und auch exemplarisch für die ganze Stadt. Also in diesem Spannungsfeld wird sich das bewegen und wir werden nicht die überregionale Berichterstattung vernachlässigen, das absolut gar nicht. Wir haben Korrespondenten in der ganzen Welt, die werden wir auch behalten und die werden auch weiterhin ihren Platz in der Zeitung finden.
Inwieweit ist es dann noch sinnvoll, an dem Konzept des ausgelagerten Redaktionsmodells festzuhalten? Also sprich, eine Content-outgesourcete Redaktion zu halten, die auch für andere Zeitungen zuarbeitet und damit, das war ja der Vorwurf in der letzten Zeit, möglicherweise auch das Profil der unterschiedlichen Zeitungen nicht mehr so stark erkennbar zu machen?
Auch da, glaube ich, liegt ein Missverständnis vor. Also die Redaktionsgemeinschaft, die ich ja bis jetzt geleitet habe, hatte nicht die Aufgabe, einzelne für einzelne Blätter profilierte, besonders profilierte Texte zu machen, sondern die Redaktionsgemeinschaft war explizit dafür da, die Dinge gemeinsam zu machen, die man für alle gemeinsam machen kann. Also sprich für die Frankfurter Rundschau, für die Berliner Zeitung, für den Kölner Stadtanzeiger und für die Mitteldeutsche Zeitung. An diesem Ziel hat sich überhaupt nichts geändert. Also die Redaktionsgemeinschaft, die brauchen diese vier Blätter weiterhin ganz dringend. Also alle vier beziehen sich mit ihrer Wirtschafts- und Politikberichterstattung Berichterstattung auf die Redaktionsgemeinschaft. Alle vier werden von der Redaktionsgemeinschaft mit Texten, mit Interviews, mit Kommentaren und so weiter beliefert. Und das wird so bleiben. Wenn man jetzt sagt, wir wollen uns in Berlin stärker auf den regionalen Markt fokussieren, tangiert das die Arbeit der Redaktionsgemeinschaft zunächst mal gar nicht.
Wie bleibt dann die Verzahnung mit der Frankfurter Rundschau erlebbar für Sie? Also es gibt dann offenbar ja auch einen, so liest man zumindest, Chefredakteur für die Frankfurter Rundschau und nicht mehr ein Supervisor für alle beiden Zeitungen. Ist das sozusagen die Abkehr oder anders formuliert das Prinzip Try and Error im Verlag Neven Dumont?
Nein, überhaupt nicht. Auch da bleibt im Grunde alles, wie es ist. Das Team in Berlin, das bislang den Mantel der Frankfurter Rundschau und den Mantel der Berliner Zeitung produziert hat, wird auch weiterhin beide Mäntel produzieren und wird kooperativ mit der Redaktionsgemeinschaft sozusagen die Texte und die Themen entwickeln. Ich werde in ganz enger Abstimmung mit dem Frankfurter Chefredakteur, wenn er denn benannt ist, grundsätzliche Fragen der Frankfurter Rundschau erörtern. Aber die Verantwortung für die Produktion des Mantelteils der Rundschau, insbesondere für die überregionale Ausgabe, also die auch überregional Verbreitung findet, sage ich, die bleibt in Berlin. Dort wird sie produziert und da wird sie auch gedacht und entschieden.
Sie sagten eingangs des Interviews, Chefredakteurspositionen sind Positionen auf Zeit. Wie viel Zeit haben Sie, um die Zeitung, die Berliner Zeitung, berlinischer zu machen und auch, ich sag mal, den Verleger so zu stimmen, dass er Ruhe reinbringt in die Berliner Zeitung und auch, dass die Leser, Stichwort Finanzinvestoren, da gab es also massive Abbestellungen aus Protest, dass Herr Dippenbrock damals diese Position übernommen hat. Und das haben wir ja auch dokumentiert im Medienmagazin. Also das war tatsächlich schon auch aus emotionaler Bindung mit der Berliner Zeitung ein Protestabbestellen in jener Zeit.
Ja, aber es war kein massenhaftes Protestabbestellen. Ich weiß das. Ich war damals auch nicht dafür, dass der Finanzinvestor die Zeitung kauft. Wir haben da viele gute Argumente dagegen gehabt und ich denke, wir hatten auch recht mit unseren Argumenten damals. Aber die vielleicht sogar Hoffnung vieler Redakteure, dass die Leserschaft sich in Massen hinter die Berliner Zeitung und hinter die alten Eigentümer stellen würde, das ist leider gar nicht so gewesen. Und dass sich in der Zeitung gar nicht so wahnsinnig viel geändert hat in dieser Phase Dippenbrock und sich auch in den letzten 5 Jahren in der Zeitung nicht so Massives geändert hat, glaube ich nicht, dass die Leserschaft jetzt diese Veränderungen so wahrnimmt, dass sie sich aufgewühlt und verunsichert fühlt. Die Redaktion natürlich, das ist was anderes. Für die Redaktionen, im Übrigen nicht nur für die Redaktion der Berliner Zeitung, das können Sie bundesweit beobachten. Für Zeitungsredaktionen sind die Zeiten eine Zumutung. Da will ich überhaupt nicht drum herum reden. Also die Branche ist in einer Krise. Die Anzeigenerlöse gehen zurück. Die Auflage der Berliner Zeitung ist Gott sei Dank stabil. Also da wissen wir, unsere Leser mögen uns und wollen uns. Gleichwohl sind alle Zeitungen derzeit in einer schwierigen Situation. Alle müssen sich überlegen, wie übersetzen wir unseren guten Journalismus ins Internet. Die Verlage müssen sich überlegen, wie können wir damit Geld verdienen. Und dass diese Veränderungen natürlich in den Redaktionen spürbar sind, das ist vollkommen klar. Und das können wir den Kollegen auch leider nicht vollkommen ersparen.
Das Internet hilft ja auch bei dem Vorhaben, lokaler zu werden, berlinischer zu werden. Haben Sie da tatsächlich gedacht, die Ressourcen des Webs zu nutzen, um die Leute auch in der Kompetenz abzuziehen, die ja vor Ort leben und ihnen vielleicht Informationen zugeben können? Also Stichwort, was es früher mal gab, Volkskorrespondent.
Also Volkskorrespondenten werden wir mit Sicherheit in dieser Form keine einsetzen. Wir glauben an den Journalismus. Also wir glauben nicht, dass jeder einfach schreiben kann und dann stellt man das ins Netz und dann erscheint eine ganz vielfältige Webseite. Also wir sind Journalisten und wir bleiben Journalisten und deswegen alles, was bei uns ins Netz geht, das ist nach journalistischen Kriterien auch erstellt. Daneben gibt es natürlich vielfältige Möglichkeiten, das Netz als Informationsplattform zu nutzen, mit Veranstaltungshinweisen, mit Hinweisen auf das, was so los ist im Stadtteil und so weiter. Also das werden wir auch sicherlich ausbauen in nächster Zeit, aber wir werden nicht eine Internetseite machen, wo sozusagen jeder draufschreiben kann, was ihm gerade so einfällt. Das machen wir.
Brigitte Fehrle, die neue Chefredakteurin der Berliner Zeitung. Die zweite Journalistin, die ich Ihnen vorstellen will, heißt Ivana Kubernik. Sie arbeitet in Kiew für das US-Wochenmagazin Korrespondent und hat dort journalistische Standards nach westlichem Vorbild. Dennoch liegt die Ukraine auf Platz 116 der Pressefreiheit-Rangliste von Reporter ohne Grenzen. Ich wollte von ihr wissen, was diese Zahl eigentlich bedeutet und inwieweit die Orangenrevolution 2004, die für Pressefreiheit eigentlich bessere Bedingungen schuf, noch im Bewusstsein nachwirkt.
Ja, das bedeutet, dass die Pressefreiheit viel ärger geworden sind, weil die Orangenrevolution in der Ukraine war, kann natürlich die Macht nicht so machen, wie das während des Kutschmas Zeiten war. Deswegen, es gibt nicht viele, aber gibt es Medien, die sich leisten, korrekt und fair über die Ereignisse in der Ukraine zu berichten. Der Druck auf die Journalisten ist im Fernsehen am meisten gespürt. Also wenn der Mensch nur eine Abends-Nachrichtensendung im Fernsehen sieht, würde er nicht wissen, was wirklich in der Ukraine passierte. Man muss bestimmte analytische Arbeit zu tun, im Internet suchen oder andere Druckmedien zu lesen, damit zu verstehen, was wirklich passierte. Also im Fernsehen gibt es viel mehr Information und Stellungnahme der Macht und ganz wenig Opposition. Das ist natürlich nicht korrekt und nicht gemäß journalistischen Standarden.
Also kann man sagen, die Nachrichtensendung ist so ähnlich wie früher in der Sowjetunion, als die Ukraine noch dazugehörte, wie Vremya oder wie in der DDR Aktuelle Kamera, also Regierungspropaganda?
In staatlichen Fernsehen ja. In privaten Fernsehen ist es nicht natürlich so stark Programme Vremya ähnlich, aber trotzdem, es gibt es Ereignisse, die werden nie in großen Kanälen in Nachrichten überstrahlt.
Wie funktioniert das System des Drucks? Gibt es so einen Mechanismus der Zensur?
Erstens, es gibt schon leider Schere im Kopf. Und niemand natürlich sagt, dass es ein Zensur ist. Alle sagen, also die Redakteure oder Inhaber sagen, das ist unsere Redaktionspolitik. Und mehrere Journalisten, die früher sehr erfolgreich im Fernsehen arbeiteten, arbeiten im Moment in Druckmedien oder im Internet. Und normalerweise, die Leute, die im Fernsehen arbeiten, sie wissen schon, was sie dürfen und was sie dürfen nicht. Einer der letzten Beispiele ist, wie Präsident Janukowitsch hat auf dem Treffen mit Präsidenten von Turkmenistan und Kasachstan verwirrt. Und kein Fernsehkanal hat das gezeigt. Aber natürlich in anderen Ländern würde das unmöglich. Mhm. Oder zum Beispiel nicht alle Kanäle oder sogar vielleicht ein oder zwei Kanäle haben gezeigt, dass Frau Merkel hat Präsident Janukowitsch aufs NATO-Summit in Chicago ignoriert. Mhm. Obwohl das ist natürlich sehr wichtiges Zeichen ist.
Eine aserbaidschanische Kollegin hat erzählt, dass sie erpresst wurde mit Sexfotos und man sie gezwungen hat zu sagen, ich gebe meine Arbeit als investigative Reporterin für Radio Liberty, Radio for Europe auf. Sie hat sich diesem Druck nicht gebeugt. Sie hat trotz der Fotos im Internet, die man von ihr heimlich gemacht hat, gesagt, jetzt erst recht. Gibt es vergleichbare Repressalien in der Ukraine, dass Journalisten gezwungen werden, ihre Arbeit aufzugeben?
Eigentlich, das wurde länger und vorsichtsamer gemacht. Also sie haben nur die Journalisten, die könnten Nein, den Redakteur sagen, sie wurden aus verschiedenen Gründen entlassen. Zum Beispiel vor einer Woche hat ein sehr guter Journalist, der Fernsehkanal STB, gelassen. Er arbeitete dort seit 12 Jahren, hatte sogar eine professionelle Premium bekommen in 2010 als der beste Reporter der Ukraine und heute wurde er entlassen und Chefredakteur sagte, er ist nicht fachgerecht, er arbeitet schlecht. Wenn wir über kräftigen Druck sagen, gibt es auch so Beispiele, zum Beispiel es gibt ein Internetsite Road Control, der sehr populär in der Ukraine, der filmte und zeigte im Internet, wie ukrainische Staatsverkehrspolizisten Geld nehmen oder wie sie sich benehmen. Und da sind natürlich fantastische Videos zu sehen. Und der Chefredakteur dieser Ressource wurde geschlagen vor seinem Haus. Bis jetzt gibt es keine normale Ermittlung dieser Situation.
Hilft Ihnen da die Fußball-Europameisterschaft? Gibt es jetzt so das Gefühl, man kann besser berichten, freier berichten im Umfeld eines so international beachteten Sportereignisses?
Ich denke nicht so, weil das, wie gesagt, das ist schon von Jahren gebautes System. Die Journalisten, die jetzt im Fernsehen zum Beispiel arbeiten, die jüngeren Journalisten öft, sie wissen andere Leben nicht und sie werden so berichten, weil Euro beginnt und endet, aber Inhaber und Redakteur bleibt weiter. Also fast alle haben über Vorbereitung zu Euro kritisch berichtet, sogar im Fernsehen auch, weil das war von Macht erlaubt, weil deswegen die Journalisten weniger über richtig wichtige politische Innenangelegenheiten schrieben.
Die ukrainische Journalistin Ivana Kobernik. Und weil das Stichwort Fußball schon fiel, will ich Ihnen den Kommentar eines profunden Kenners nicht vorenthalten.
Ja, sicherlich, natürlich. Also ich glaube, wir müssen uns auf die deutschen Tugenden müssen wir uns konzentrieren. Ja? Und das ist also die einzige deutsche Tugend, die ich verinnerlicht habe, das ist der Sieg im Finale. Also, das werden wir erreichen. Wir sind die Besten in Europa. Wir werden es auch bleiben. Wir haben Özil, wir haben Khedira, wir haben Podolski und dann Klose. Also wir haben alles, was wir brauchen. Wir haben auch einen Gomez, aber den ziehen wir auch mit durch. Also von daher glaube ich, das wird eine sehr erfolgreiche Europameisterschaft, auch wenn man gegen die Schweiz, hat es ausgeschaut, als wenn die Abwehr Bewegungsradius von einem Braunkohlebagger hätte. Mhm. Ja. Also die waren ja also mobil wie die Stellbahn bei der Augsburger Puppenkiste. Ja. Aber das kriegen wir alles hin zur EM. Und dann gehe ich ja anschließend mit dem Matze Knob auch auf Tour mit seinem neuen Programm Platzhirsche. Ja, das machen wir dann auch noch.
Achtung, politische Frage. Ist es nicht schwierig, in Polen Sieger einzufahren als deutsche Nationalmannschaft? Sollte man da lieber nicht den Gastgebern den Vortritt lassen?
Also vielleicht sollten wir versuchen, mit 5 Unentschieden ins Finale einzuziehen. Wenn das geht, ist das vielleicht politisch nicht so schlecht. Es könnte sich aber als schwierig herausstellen.
Befürchten Sie da, dass es da so alte Ressentiments, dass Sie aufkochen werden?
Ich schätze in englischen Zeitungen schon. Also weil die Engländer, glaube ich, einfach nur darauf warten. Und da kann man sich auch gar nicht gegen wehren und das sollte man auch einfach. Ich glaube, wir unsere müssen sich auf Fußball konzentrieren. Das werden sie wahrscheinlich auch tun. Und dann freuen wir uns und dann feiern wir und haben auch Spaß und alles andere, naja gut, die Engländer.
Es ist ja. Und falls Sie es nicht gemerkt haben, das war natürlich Matze Knob. Viel Erfolg.
Entschuldigung, dass ich da in die andere Stimme gerutscht bin. Ja?
Naja, wenn man schizophren ist, dann geht es eben nicht anders.
Viel zu schreien. Ja?
Vor dem Radio 1 Service hörten Sie hier im Medienmagazin die Einschätzung von Matze Knob, den Sie heute ab 23.15 Uhr im Ersten sehen können. In Waldis Club. Kurze Zäsur und dann Wechsel nach Dallas.
Radio 1, nur für Erwachsene.
Die Reiferen unter den Erwachsenen werden sich an die Musik erinnern, obwohl das nicht der Soundtrack aus den 80ern ist, aber dazu gleich. Zunächst dann doch ein Sprung in die Zeit, als es noch Fernsehansagerinnen gab und hier in dem Fall die Wiederholung der Serie angekündigt wird im Vormittagsprogramm von ARD und ZDF.
So, liebe Zuschauer und liebe Dallas-Fangemeinde, nun ist es endlich soweit. Viele haben jahrelang auf diesen Augenblick gewartet. Die allererste Dallas-Folge beginnt. Es ist eine Wiederholung vom 30. Juni 1981. Wie war das noch? In der ersten Folge, der junge Bobby Ewing bringt seine heimlich angetraute Pamela Barnes zum ersten Mal auf die South Fork Ranch. Der klassische Barnes-Ewing-Konflikt beginnt und Pamela lernt J.R. gleich so richtig kennen. Sie ahnt nicht, was ihr noch alles bevorsteht. Dallas, Folge 1.
Ein Kleinod der Fernsehgeschichte, zum einen tatsächlich durch die längst gestorbene Form der Fernsehansage und dann speziell für Dallas, die nach wie vor erfolgreichste Fernsehserie aller Zeiten und zudem noch angesagt durch die Synchronstimme einer der Protagonisten von Dallas, nämlich Pamela Barnes-Ewing, Beate Männer, die aber auch wiederum tatsächlich als Fernsehansagerin zu sehen war, regulär und nicht nur synchronisiert hat. Warum erzähle ich Ihnen das, liebe Gebührenzahler? Um Ihnen Guido Meyer anzukündigen, mit dem ich jetzt technisch in den USA verbunden bin. Und du fieberst ja einem wirklich interessanten Ereignis entgegen. Was genau wird man nächste Woche in Texas erleben dürfen?
Naja, es ist kaum zu glauben, aber es ist die erste neue Dallas-Folge nach 20 Jahren. Die letzte Folge im deutschen Fernsehen, damals noch in der ARD, dienstagsabends um 21:45 Uhr. Die hieß Endspiel und die kam 91, also vor fast 21 Jahren. Und nun hat eben im letzten Jahr TNT begonnen, neue Folgen in Auftrag zu geben. Erstmal nur 10 Folgen, so als Versuchsballon mit vielen der alten Stars, aber auch mit einigen neuen Stars. Ich war im letzten Jahr mal da. Die Dreharbeiten begannen im Juni 2011, natürlich vor Ort auf der South Fork Ranch mitten in Butler County in Texas. Und die zogen sich dann bis Februar 2012. Erst wurde ein Pilot gedreht, ein Stundenfilm sozusagen. Und der gefiel TNT halt sehr gut, also den Herren in den oberen Chefetagen, dass eben noch 9 weitere Folgen in Auftrag gegeben worden sind. Und als ich da war, Jörg, voriges Jahr im Sommer, habe ich Sally Peavy getroffen. Die ist quasi die Chefin des Hauses da, die Hausherrin, die Managerin des Tourismusbereichs der South Fork Ranch. Und die kann uns mal erklären im O-Ton, worum es da in den neuen Folgen gehen wird.
It's really going to be based on Bobby's son, Christopher, and JR's son, John Ross. And I think they're just going to kind of be going at it like JR and Bobby used to. So it's going to be good.
Also wir haben es gehört, die Söhne spielen die Hauptrolle. Es gab ja ein gemeinsames Kind von der Hauptfigur, JR Ewing, gespielt von Larry Hagman und zu Ellen, das war John Ross. Und es gab seinen Cousin, der war adoptiert, das war Christopher. Der Sohn von Bobby und Pam und die haben eben die Last zu tragen in den neuen Folgen, also quasi wie bei Star Trek auf der Next Generation, das Ganze eben 20 Jahre später.
Dazu, wenn ich da mal kurz unterbrechen darf, wacht man da wieder unter der Dusche auf und sagt, das ist jetzt Bobby Ewing oder JR oder sind das dann tatsächlich die gealterten Söhne und wird das dann auch so erklärt?
Ja, genau. Also es ist eben keine Remake, es ist eine Fortsetzung. Damals, als die Serie uns verlassen hat, vor 20 Jahren, Jörg, da waren eben John Ross und Christopher noch Kinder und auch keine richtigen Schauspieler. Es waren eben Schauspielerkinder. Und nun sind sie eben erwachsen. Sie sind so, ich würde mal sagen, Ende 20, Anfang 30, haben ihre eigenen Freundinnen, haben ihre eigenen Liebesgeschichten und wollen eben auch ins Ölgeschäft. Zumindest John Ross will das. Der andere möchte eben mehr Green Energies promoten. Und auch da gibt es künftig einige Kämpfe und Querelen. Dazu nochmal die gute Sally Peavy von der South Fork Ranch.
I think the next generation characters really fit in well. They're young, they're exciting, it's all new, but yet you can tell, after all, you know, if JR was your father, then you're a little bit like JR. If Bobby was your father, you're a little bit like Bobby. You just have to wait and see. It's going to be so good.
Also wir haben es gehört, John Ross wird so ähnlich sein wie JR, also skrupellos und der Womanizer sozusagen. Und Christopher halt ein bisschen braver, der Sohn von Bobby, der eben auf grüne Energien setzt. Die Firma heißt eben auch nicht mehr Ewing Oil, die heißt eben jetzt Ewing Alternative Energies.
Aber ich kann mir gar nicht vorstellen, dass Dallas ohne JR, dem fiesen Bösewicht, funktioniert. Kommt denn der wenigstens vor oder ist der aus der Serie sterbenderweise irgendwie rausgeschrieben?
Gottes Willen, das kann ich mir auch nicht vorstellen, Jörg. Nein, nein, es gibt die drei Musketiere, wie sie hießen, also die drei großen Stars von damals, JR, Bobby und Sue Ellen, sind mit dabei. Und zwar als Hauptfiguren, nicht nur als kurze Cameo-Auftritte. Sie werden in allen 10 Folgen dabei sein, aber eben mit der nächsten Generation, also mit den Kindern und mit deren Freundinnen. Übrigens werden auch Nebenfiguren von eins dabei sein. Es gab dann noch den Cliff Barnes, diesen ewigen Loser. Es gab noch den Vormann der Ranch, Ray Krebs. Es gab die kleine, dicke Lucy. Auch die werden auftauchen. Also viele der alten Figuren und auch viele neue. Und TNT hofft eben darauf, dass eben diese moderne Art von Fernsehen, dieses alte Saga-mäßige, also dieses Soap-mäßige, die Ölgeschichten, das Cowboy-Treiben vor Ort, der Charme des Staates Texas, das soll da alles wieder rein. Nur halt ein bisschen moderner als damals. Du hast gefragt nach JR. Den haben wir im O-Ton und auch der kann uns erzählen, dass Dallas heute eben ein bisschen moderner ist als vor 20 Jahren.
Yeah, it's going to be Dallas, but with a much more modern twist. I mean, now we use cell phones, right?
Ja, es ist sicher Dallas, aber in einer viel moderneren Form. Man stelle sich vor, wir haben jetzt Handys. So etwas gab es in den 80er noch gar nicht.
All of that huge house, there was only one phone and was the main hall. You know, I expected to pick it up and say, crank, crank, hello Ethel, are you there?
Wir hatten nur ein einziges Telefon auf der ganzen Ranch und das mitten im Flur. Ja, jetzt haben wir Computer, Handys. SMS versenden und twittern hat unsere Konversation total revolutioniert. Dazu braucht es nicht viel. Du zeigst eben nur, wie schnell du sein kannst mit deinem Blueberry. Oder Blackberry, oder wie das heißt. Sie sehen, ich habe keine Ahnung.
Das war natürlich auch ein Kleinod, weil wir hörten hier in der Synchronstimme tatsächlich die Original-Synchronstimme von Larry Hagman.
Das war Wolfgang Pampel, genau, der heute in Wien wohnt und das gesprochen hat, quasi hier exklusiv für Radio 1. Auch die anderen Stimmen wurden bereits angefragt. Die Serie soll ja Ende des Jahres auch im deutschen Fernsehen ausgestrahlt werden, nämlich bei RTL, wahrscheinlich jedenfalls, also nicht in der ARD, wo es damals gelaufen ist, vor 20 Jahren. Einziger Schönheitsfehler, die Stimme von Cliff Barnes, also der ewige Loser, der ist ja gestorben vor einigen Jahren. Also da wird es einen neuen Synchronsprecher geben, aber ansonsten, ja, wir haben es gerade gehört, lachend und gehässig wie eh und je.
Nun muss ich mal ketzerisch fragen, interessiert Dallas überhaupt noch jemanden in den USA? Oder kann man schon irgendwie hochrechnen, ob diese Folge möglicherweise wieder so einen Serienfieber auslösen wird wie in den 80ern?
Also ich gebe ja zu, Jörg, ich bin Hardcore-Fan, ich bin damit aufgewachsen, ich habe alle Folgen gesehen und poste auch seit Monaten die Links und Videos und Teaser und Vorschauen und Previews, die es da alle gibt. Aber man wundert sich ja, dass Leute, Freunde, Bekannte, auch Kollegen in meinem Alter, auch 10 Jahre vorher und 10 Jahre nachher, das noch kennen aus den 80ern. Die haben ein Plakat gesehen, TNT presents Dallas Returns und sprechen mich darauf an. Also es wurde groß geworben in Amerika, es hingen Plakate auf dem Times Square in New York. Auch dieses berühmte Plakat mit Bobby unter der Dusche, sogar mit richtigem Wasserdampf, der da rauskam. Es gibt seit Monaten Trailer hier im Fernsehen. Auf dem Flughafen in Dallas ist das Konterfei von GR und Bobby ins Gras gemalt worden. Also eine riesige Werbekampagne. Und TNT will eben gezielt die Fans von damals erreichen, also die heute 30, 40, 50-Jährigen, aber eben auch durch die neue Crew, durch ziemlich gut aussehende, ich möchte fast sagen, modelmäßige Schauspieler, die Jungs wie die Mädchen, auch neue Fans erreichen. Die eben heute, sag ich mal, Daily Soaps gucken oder amerikanische Krimiserien, Desperate Housewives und ähnliches.
Wenn nun nächste Woche dieses Ereignis starten wird, wie wird man dich im Netz verfolgen können? Also wenn du denn tatsächlich schon ein distanzierter Fanboy bist, möchte man vielleicht auch dran teilnehmen, was da los sein wird?
Also der Fanboy hier wird am Dienstag nach Dallas fliegen. Ich habe da einige Interviews vor Ort und dann ist eben am Mittwochabend, am 13. Juni halt die große Premierenfeier. Das gibt so eine Art Public Viewing da, also wie bei uns zur Fußball-EM oder WM genauso. Da ist eine große Wand aufgebaut, eine Leinwand, eine Screen. Es gibt Buffet, so Texas-Buffet mit Hotdogs und Hamburgern und eben eine große Premierenfeier. Und das kann man dann auf Facebook am nächsten Tag mit Fotos und Links und allem Weiteren sich gerne angucken in Deutschland.
Guido Meyer zum Sendestart der TV-Serie Dallas, nach 20 Jahren Pause in der nächsten Woche in den USA. Für die nächste Musik hier im Radio 1 Medienmagazin muss ich ganz kurz ausholen. Zunächst mit einem Jingle eines nicht mehr existierenden Radiosenders. Vor 25 Jahren, 6. Juni 1987. Dieser 6. Juni 1987 ist kein gewöhnlicher Radiotag der RIAS Jugendwelle.
RIAS 2 Extra 2 live vom Reichstag. Es ist soweit, hier ist David Bowie.
Es ist Pfingstsamstag. Der britische Rockstar David Bowie gibt dem 750-jährigen Berlin die Ehre. Genauer Berlin-West, wo er Ende der 70er Jahre selbst gelebt hat und das ihn zum Hit Heroes inspirierte. Bowie singt von Schüssen an der Mauer und ist selbst nur wenige Meter von ihr entfernt. Die 76 Meter breite Bühne vor dem Reichstagsgebäude auf dem Platz der Republik zeigt zwar nach Westen, doch die Musik überwindet die Mauer und lockt Menschen an. so wie es Bowie sich vor dem Konzert erhofft.
Ich habe viel mit jungen Leuten gesprochen, als ich gestern drüben war. Und ich glaube schon, dass einige von ihnen zum Konzert heute Abend kommen werden. Aber es ist doch eine seltsame Sache, hinter dieser Mauer bleiben zu müssen und da dem Konzert der Musik zuzuhören. Für mich ist es eigenartig, merkwürdig, wenn ich daran denke.
Die Idee, beide Stadthälften akustisch zu verbinden und dadurch gleichzeitig auch auf die Teilung zu verweisen, hatte der Veranstaltungsmanager Peter Schwenko.
Also ich habe ja 1984 André Hellers Feuertheater am Reichstag gemacht und da gab es ja die ersten kleinen Auseinandersetzungen auf der anderen Seite der Mauer, weil die Ostberliner natürlich versucht haben, so dicht wie möglich an den Reichstag zu kommen, weil man immer davon ausging, Feuerwerk kann man ja sehen, weil Feuerwerk ist hoch. Also von daher war Feuerwerk grenzüberschreitend. Und das Zweite, womit man eine Grenze überschreiten kann, ist eben Musik. Und wir haben es ja 2 Jahre gemacht. Einmal mit Bowie und Jackson und dann im Jahr drauf war es ja noch etwas eindringlicher mit Pink Floyd beispielsweise, weil Floyd sehr, sehr laut war und sehr, sehr schön war. Ich habe das schon als eine kleine Provokation verstanden. Es war ja auch nicht leicht, den Platz der Republik zu kriegen, wie er damals hieß, vom Reichstag, weil ja immer der Bundestagspräsident zustimmen musste als Hausherr. Aber es hat 84 mit dem Feuertheater geklappt und es hat dann eben 87 auch mit Bowie geklappt.
War das unpolitisch motiviert oder hatten Sie schon das Gefühl, also jenseits des völkerverbindenden Aspekts, sage ich mal, oder hatten Sie auch schon richtig die DDR im Auge, um die zu ärgern und zu Gegenmaßnahmen zu animieren?
Ja, über die Gegenmaßnahmen habe ich gar nicht so sehr nachgedacht. Ich meine, ich war 33 Jahre alt. Ich konnte dieses System einfach überhaupt nicht leiden, was zurückgeht auf eine persönliche Erfahrung in 1976, wo 2 Roadies der damaligen Tina Turner Tournee auf der Transitstrecke ums Leben gekommen sind und wo ich dann mich von denen, als ich da nachforschte, sehr schlecht behandelt gefühlt habe. Im Grunde genommen war es ein schöner, spektakulärer Platz und ich habe versucht, meinen politischen Beitrag zu leisten, indem ich das Regime auf der anderen Seite ein bisschen, sagen wir mal, etwas leichtherzig vielleicht provozieren wollte.
Aber es war natürlich auch in erster Linie ein Rockkonzert für die, die an den Reichstag rein physisch konnten. Wie haben Sie die Bands ausgewählt dafür?
Naja, es ging natürlich zunächst mal darum, wer kann überhaupt nach Berlin kommen? Berlin war eine eingemauerte Stadt mit 1,8 Millionen Zuschauern. Wir bespielten die Waldbühne ja schon seit einiger Zeit. Und da passten 20.000 Leute rein und hier ging es einfach darum, auf einem neuen spektakulären Platz, direkt am Reichstag unter der Inschrift dem deutschen Volke, mal zu gucken, ob es gelingt, ein Festival zu etablieren. Und ein Festival besteht immer aus drei Veranstaltungen, damit man die Kosten für Bühne und Produktion teilen kann. Und da ergab es sich natürlich mit David Bowie, weil der hatte ein Verhältnis zu Berlin. Der hatte ja eine Zeit lang in Berlin gelebt. Er kannte die ganze Geschichte dieser Stadt und als der zugesagt hatte, kriegte ich die anderen dann eben auch. Aber am Ende des Tages sind sie alle für Geld gekommen. Für mich war aber ausschlaggebend der Punkt, dass eine Grundbedingung war, und das war ja damals in der Zeit, als es noch keine Handys gab, die Fotos machten und Musikaufnahmen. Wir hatten ja noch die Zeiten von Bootleggern. Man durfte nicht das Handy mit ins Konzert bringen und schon gar nicht ein Tonbandgerät, die Konzerte aufzuzeichnen. Medienvermarktung war sehr restriktiv. Für mich war die Bedingung, dass die Künstler akzeptieren, dass es im Radio übertragen wird.
Und warum wollten Sie das, damit man im Osten die Musik mithören kann?
Naja, der RIAS Berlin, auch das wissen heute vielleicht viele nicht mehr, das RIAS hieß Radio in American Sector. Und der RIAS Berlin ist der Sender gewesen, den Sie als einzigen, mit Ausnahme von wenigen weißen Flecken, in der gesamten DDR hören konnten, weil er ja nicht nur von Berlin, sondern auch von Hof aus ausstrahlte. Und mir war das schon wichtig, und das wusste ich auch aus Zuschriften, mir war das schon wichtig, diese tollen Konzerte in die gesamte DDR zu transportieren, dass alle Fans in der DDR das erste Mal eben die Chance bekamen, sich diese Konzerte live anzuhören und dabei zu sein, wo in Berlin diese fantastischen Künstler auftreten.
An 3 Abenden spielen neben Bowie noch New Model Army, die Eurythmics, Bruce Hornsby, Paul Young und Genesis. Oh, now Der damalige RIAS-Projektleiter Christoph Lanz erinnert sich.
Wir haben uns immer bemüht und das Concert for Berlin ist da nur eins in einer ganzen Reihe, möglichst viele Konzerte in Berlin, in West-Berlin, für alle unsere Hörer erfahrbar zu machen, also live zu übertragen. Wir haben beispielsweise auch Earth, Wind & Fire, entsinne ich mich, aus der Deutschlandhalle live übertragen. Und andere Konzerte auch, aus der Waldbühne zum Beispiel. Aber in der Tat, die Bands waren sehr zurückhaltend, weil live war live, ja. Und da wurde nichts mehr, wie bei den Live-Platten anschließend, konnte man da nichts mehr reparieren. Aber hier in diesem besonderen Fall, das war ja das größte Ereignis aus Anlass der 750-Jahr-Feier Berlins. Und es entsprach unserer Einstellung zu sagen, dann muss es auch in ganz Berlin und nach Möglichkeit darüber hinaus zu hören sein.
Wir übertragen morgen alles live komplett. Bruce Hornsby und die Eurythmics, alles live. Und am Montag Paul Young und Genesis ebenfalls, alles live in RIAS 2 Extra 2 Concert for Berlin, live vom Reichstag. Das war's für heute. Am Mikrofon war Christoph Lanz.
Der letztliche Durchbruch war in der Person von Phil Collins. Als das alles nochmal ins Wackeln geriet und die Künstler unsicher waren, ob sie wirklich die Erlaubnis zur Live-Übertragung geben sollten, und nachdem er erfahren hat, welche Hörerschaft RIAS 2 in Ostberlin in der DDR hat, dann hat er gesagt, das machen wir, damit in der DDR das gehört werden kann.
Guten Abend, East-Berlin!
Die Radioübertragungen machen neugierig auf Nähe. Ost-Berlin-Korrespondent Peter Merseburger in den ARD-Tagesthemen.
Hunderte von Jugendlichen waren zum Brandenburger Tor gezogen, um ein paar Fetzen von der heißen Musik zu hören, die nicht nur der Wind von der anderen Seite herüberwehte. Das waren Auseinandersetzungen, wie sie Ost-Berlin bislang nicht gewohnt war. Polizei ging mit Schlagstöcken gegen tausende Jugendliche vor, die in Sprechchören den Abriss der Mauer forderten. Vor der Sowjetbotschaft riefen sie Gorbatschow, Gorbatschow und stimmten ironisch die Internationale an, denn die erkämpft das Menschenrecht.
War vorauszusehen, dass es zu solchen Tumulten dann an der Mauer jenseits des Reichstages gekommen ist, also am Brandenburger Tor? Hatte man das in Kauf genommen? Wollte man es vielleicht sogar ein bisschen provozieren?
Überhaupt nicht. Da hatte von uns auch überhaupt keiner dran gedacht. Ich habe jetzt irgendwo mal die Behauptung gehört, dass Lautsprecher umgedreht worden seien Richtung DDR. Also abgesehen davon, dass ich nicht auf dem ganzen Gelände unterwegs war und jetzt nicht Stein und Bein schwören kann. Aber nach allem, was ich weiß und mitgekriegt habe, war das bei diesem Concert for Berlin nicht der Fall. Es war einfach so laut, dass man es trotzdem hat am Brandenburger Tor auf der Ostseite wummern hören. Und wir waren auch geschockt oder überrascht, als wir dann irgendwann hörten, da gibt's Krawalle am Brandenburger Tor auf der Ostseite. Aber das war überhaupt nicht weder unsere Intention noch unsere Sorge. Das hatten wir uns gar nicht so gedacht, dass über das Hören am Radio hinaus die Leute das tatsächlich auch in Ostberlin so nah wie möglich verfolgen wollen und da hinkommen. Das war für uns selber eine Überraschung. Was für einen Effekt hatte an diesen drei Tagen in Ostberlin in der DDR für junge Leute, das ist was, was man erst aus heutiger Sicht einschätzen kann und wo man sagen muss, da wurde sicherlich ein Steinchen in eine Mosaik eingefügt. Und daher gibt es ein großes Bild und das endet dann wahrscheinlich am 9. November 1989.
Und damit endet auch dieses Radio 1 Medienmagazin, das ausnahmsweise heute aufgezeichnet war. Aber vergessen Sie dennoch nicht,
vergessen Sie nicht, Ihre Antennen zu erden.
Thank you.